Ruhe bitte. Aufnahme jetzt.
Hallo, Herr Huber.
Ja, hallo, Herr Lüthi. Hatten Sie auch so viel zu schreiben?
Schon viel, weil viel Text, aber kein Gefluche. Und darum geht es kurz.
Was mich auch noch aufgefallen ist, in der Netflix-Klassifizierung steht da auch in dieser Folge Gewalt. Naja.
Nee, hat sie ja nicht wirklich. Also es ist eine sehr philosophische, künstlerische Folge. Eigentlich sehr untypisch für die ganze Robots. Aber lassen Sie uns zuerst mal die Gäste begrüßen, also die Zuhörer.
Ja, natürlich, die vergessen wir nicht. Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, vor den Lautsprechern oder von den Kopfhörern, je nachdem, wo ihr unseren Podcast hört. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, auf einen Antrag hin, Love, Death and Robots, eine Serie von 18 Einzelteilen, wurde von einer Person als Antrag für eine Abfallzertifizierung eingereicht. Und wir hatten dann das ein bisschen angeschaut und gesagt, nein, man kann nicht die 18 Folgen über eine Leiste schlagen und alle als Abfall zertifizieren. Wir haben eine Arbeitsgruppe gebildet, die sich zum Ziel gesetzt hat, jede Folge einzeln anzugucken, einzeln zu kommentieren. Und diejenigen, die uns noch nie gehört haben, wir spoilern. Also wir erzählen die ganze Geschichte mit Sinn und philosophieren drüber oder geben unseren Kommentar. Herr Lüthi, wollten Sie noch etwas zum Institut für Abfallzertifizierung sagen, für die Leute, die uns nicht kennen?
Wir zertifizieren als Abfall nicht nur solche Geschichten, sondern alles Mögliche und Unmögliche findet man alles bei uns auf der Homepage abfalleimer.org.
Und zu der heutigen Folge, das ist die Folge 14 mit dem Titel Zimablue. Deutscher Titel Zimablue, Originaltitel Zimablue.
Eine Top-Übersetzung war das.
Ja, also man hätte dann den deutschen Zimablau sagen müssen.
Ja, aber Zimablut klingt einfach schon mal schöner als Zimablau.
Wie immer haben wir dann die drei Symbole, bevor die Folge anfängt.
Ja, ich habe sie geliebt.
Die Folge oder die drei Symbole?
Nein, die Symbole.
Wieso, weil sie nur für eines raten mussten?
Nur eines raten, und es ist ja so, die Symbole gehen ja so durch wie bei einem Spielautomaten, und wenn alle Symbole gleich sind, hat man ja gewonnen. Und das ist jetzt zum ersten Mal, dass wir alle drei Symbole sind genau gleich, sind nämlich einfach vier Quadrate.
Wo ist das Geld vom Jackpot?
Tja, das ist eben philosophisches Karma, das da ausgeschüttet wurde.
Herr Lüthi. Ist da nicht so ein heller Schein um Ihren Kopf?
Weiß nicht, ich habe nicht in den Spiegel geschaut, keine Ahnung.
Moment. Nein, Spiegel habe ich keinen hier, sorry. Aber irgendwo ist das heller. Offenbar hat das auf Ihr Karma gewirkt.
Bei Ihnen nicht?
Ich habe keinen Spiegel.
Also, wir warten, bis es dunkel ist und dann sehen wir, ob wir noch Lampen brauchen oder nicht.
Ich gehe dann aufs Glühwürmchen.
Der Fasching geht noch ein paar Wochen, nicht?
Man muss sich vorbereiten, man weiß nie, wenn der Fasching das nächste Mal stattfindet.
Das ist auch wieder wahr.
Gut, zur Folge. Hm?
Ja.
Also, wir haben die drei Quadrate oder die drei Rechtecke.
Also, vielleicht müssen wir dazu noch sagen, das sind die Zimablue-Quadrate, die Kacheln. Da sind wir uns ja sicher einig, oder?
Das habe ich erst am Schluss gerafft.
Ja, ja, schon, aber das sollen Sie darstellen.
Genau. Nur, dass Sie noch in weiß sind.
Eigentlich müssen Sie blau sein, aber das geht halt eben nicht, weil nur schwarz-weiß dargestellt wird.
Das ist eine Kritik, oder?
Nee, das ist einfach Konsequenz. Also, ich glaube, man hat so viel Fantasie, um sich vorstellen zu können, dass die eigentlich blau sind. Und wie wir ja erfahren haben, ist das nicht irgendein Blau, sondern dieses Zimmerblau ist hochkomplex.
Muss man ganz genau sein bei dem Zimablau.
Genau.
Die Serie startet, man sieht dann einen blauen Screen und irgendwann kommt dann von links etwas, das über das Blau fährt. Ich sag's jetzt mal so.
Jetzt dachte ich, Sie sprechen von einem Blue Screen.
Blue Screen?
Sie waren nie Windows-Benutzer, ja?
Nee.
Wenn Windows abgestürzt ist, erschien immer ein blauer Screen und das nannte man Blue Screen und Blue Screen heißt, das System ist abgestürzt bei Windows.
Aber dann kommt bei Windows nicht von links ein Schiff.
Nee, das eben nicht.
Kommt nichts mehr.
Nee, da kommt gar nichts mehr. Da gibt's nur noch Reboot.
Wir sehen auf dem Bildschirm blaue Farbe im Film. Von links kommt ein Schiff aus der Vogelperspektive, der über das Blau fährt. Dann blendet die Kamera ins Schiff. Im Schiff sitzt eine weibliche Person mit rötlichen Haaren und einer Pilotensonnenbrille. Sie bricht dann in Erzählform ihre Gedanken aus. Und sie sagt so, wie Millionen anderen Menschen hatte ich gehört, dass Zima sein letztes Kunstwerk enthüllen würde. Im Laufe der Jahre dich häufig um ein Interview gebeten, aber meine Anfragen wurden immer abgelehnt. Jetzt erhalte ich eine Einladung, worauf steht, Claire Markham, Zima möchte mit Ihnen sprechen.
Also Sie können vielleicht noch ergänzen, dass die Buchstaben in der Karte golden waren. Ist aber total unwichtig.
Aber die Karte war im Zima blau. Und in der nächsten Szene hält Claire, also die Journalistin, die Karte so gegens Licht und vergleicht das Blau mit dem Himmel und mit dem Blau des Meeres. Und sie sagt so, ich kann mich nicht entscheiden, ob das Blau der Karte zum Meer oder zum Himmel passt. Und sie bemerkt so dann, eigentlich keines von beiden. Denn beim Zimablau muss man sehr genau sein.
Es ist zu sehen, wie Zima, ein dunkelhäutiger, hochgewachsener Mann, eine Frau und ein Mann porträtiert. Claire erzählt, es ist sehr wenig über Zimas Werdegang bekannt. Es heißt, dass er seine Karriere als Porträtmaler angefangen hat. Doch für Zima war die menschliche Form ein zu schlichtes Subjekt. Auf der Suche nach dem tiefen Sinn hat er weitergeblickt bis in den Kosmos. So kam es zu seinen Wandbildern. Zima steht auf einer Hebebühne und besprüht ein riesiges Gemälde, das einen Planeten mit Ringen zeigt, wo gerade einige Asteroiden eingeschlagen sind. Claire weiter. Sie waren unbeschreibbar brillant. Eines Tages enthüllte Zima ein Wandbild, das etwas Besonderes an sich hatte. In der Mitte der Leinwand befand sich ein winziges blaues Viereck. Zima ist zu sehen, der ein Bild einer Galaxie enthüllt, vor einem riesigen Publikum, das erstaunt und fast erschrocken das blaue Viereck bestaunt. Claire erzählt. Dieses Viereck war nur der Anfang. Während der nächsten Jahrzehnte haben sich die abstrakten Formen geändert und wurden dominanter. Der blaue Farbton blieb immer derselbe, das Zima-Blau. Es dauerte nicht lange, bis Zima eine vollkommen blaue Leinwand enthüllte. Viele dachten, dass das Zimas letzte Entwicklungsstufe sein würde. Sie lagen völlig falsch. Wenn die Leute über seine blaue Phase sprechen, meinen sie die Ära der wirklich riesigen Leinwände. Aber Zima hat erst gerade angefangen. Es ist eine gigantische blaue Leinwand zu sehen neben einem Mond. Einige Satelliten färben die Meteoriten eines Ringes eines Planetes in Blau ein. Claire weiter. Es war sein Sinn für Spektakel, durch das er großen Ruhm erlangte. Selbst bei denen, die sich nicht für Kunst interessierten. Doch Ruhm war ihm nie wichtig. Doch trotz seiner großen Erfolges war Zima immer noch unzufrieden. Und was er als nächstes tat, war für viele ein großes Opfer für die Kunst. Das Schnellboot legte an den Steg an und Claire stieg aus. Das Boot legte wieder ab und verschwand in der Ferne. Sie schaute ihm nach. Und damit ist so die erste Szene oder die erste Einführung eigentlich abgeschlossen.
Oder sagen wir mal die erste Phase, wenn wir schon bei Phasen sind von dem Künstler, dann würde ich sagen, ist so die erste Phase auf dem Weg zur Einladung zu Zimas Wohnsitz durch Claire mit der Entstehungsgeschichte oder Entwicklungsgeschichte von Zima eigentlich abgeschlossen.
Es kam eigentlich raus, dass Zima nicht irgendein Künstler ist, sondern der größte Künstler aller Zeiten. Nicht unbedingt von seiner Kreativität. Das Spektakel ist eigentlich das Verrückte an diesem Künstler.
Und die Konsequenz des Künstlers, mit dem Blau zu arbeiten und eigentlich das Blau zu portieren und das in die Welt zu setzen, also ich würde sagen, nicht die Welt auf die Leinwand zu bannen, sondern die blaue Leinwand in die Welt zu setzen. So kann man das vielleicht umschreiben. Mhm. Sima schreitet die Treppe herunter. Claire blickt auf und sieht ihn nun erstarrt. Sima erkundet sich bei Claire, wie denn der Flug war und bemerkt dann ihre Erstarrtheit und ihre Schüchternheit und sagt, ganz ruhig bleiben. Und gibt ihr die Hand und sagt noch dazu, viele Menschen finden ihn im ersten Augenblick einschüchtern, aber das gehe dann schnell vorbei. Ich habe über 100 Jahre nicht mehr mit den Medien geredet. Bei mir geht es um diese Einladung, um Folgendes. Ich brauche Ihre Unterstützung bei der Erzählung meiner Geschichte. Gehen wir doch ein paar Schritte. Er führt sie die Treppe hoch. Sie denkt so für sich, selbst nach all den Transformationen ist er immer noch ein schöner Mann. Rückblickend sehen wir dann, was Claire mit den Transformationen meint. Es gibt einen Planeten namens Korkov 8. Der Planet war spezialisiert auf illegale kybernetische Modifikationen. Man sieht eine Einblendung in den OP und sie sagt,
er unterzog sich radikalen biologischen Prozeduren, durch die er extreme Lebenswelten aushalten konnte, ohne dabei einen Schutzanzug tragen zu müssen. Seine Augen konnten jedes erdenkliche Spektrum sehen. Er atmete keinen Sauerstoff mehr. Seine Haut wurde durch druckdichte Polymere ersetzt. Und so wagte er sich auf die Reise, um mit dem Kosmos zu kommunizieren. Aber irgendwann realisierte Sima, dass der Kosmos bereits mit seiner eigenen Wahrheit sprach, weitaus besser, als er es jemals konnte. Sie gelangen an das Ende der Treppe. Einige Baumaschinen heben ein großes, rechteckiges Loch für einen Swimmingpool aus. Sima sagt zu Claire, die Suche nach der Wahrheit hat mich hier hingeführt. Das hier wird mein letztes Werk sein. Endlich verstehe ich, was ich durch mein Herz gesucht habe.
Claire sagt, und was hat dieser Swimmingpool damit zu tun, Sima? Es ist nicht nur ein Pool. Vor langer Zeit gehörte er einer talentierten jungen Frau mit großem Interesse an angewandter Robotik. Sie erschuf Maschinen, die ungeliebte Hausarbeiten erledigen konnten. Aber besonders der Roboter, der ihren Swimmingpool reinigte, war ihr ins Herz gewachsen. Der kleine Roboter arbeitete ohne Pause, stupfte die Keramikplatten im Pool. Doch die junge Frau war mit der Arbeit noch nicht ganz zufrieden. Sie implementierte ein Farberkennungssystem mit einem Gehirn, das groß genug war, die Umgebung mit visuellen Daten in ein Modell umzuwandeln. Sie versetzte den kleinen Poolroboter mit der Fähigkeit, eigene Entscheidungen zu treffen und eigene Strategien zur Reinigung des Pools zu kreieren. Sie nutzte den Roboter als Testobjekt, um weitere Hard- und Software zu entwickeln. Und nach wurde sein Bewusstsein größer. Irgendwann starb die Frau und der Roboter wurde von einem Besitzer zum nächsten Besitzer verschoben. Diese fügten ihm Fähigkeiten, modifizierten ihn und entwickelten ihn. Und mit jedem dieser Schritte wurde der Roboter lebendiger. Sima blickt auf. Er wurde mehr zu mir. In dem Moment dämmert es Claire. Oh, sagt sie. Sie weiß nun, wer Sima ursprünglich war. Sima sagt, das ist der besagte Pool von der jungen Frau, von der ich erzählt habe. Ich habe ihn ausgegraben und hierher bringen lassen. Claire, aber Sie sind ein Mensch und teilweise eine Maschine. Und keine Maschine, die denkt, sie sei ein Mensch. Sima. Richtig, manchmal ist es sogar für mich schwierig zu unterscheiden, was aus mir geworden ist. Und sogar noch schwieriger, mich daran zu erinnern, was ich einmal war.
Claire nun ebenfalls nachdenklich weiter. Das Blau dieser Fliesen. Er unterbricht sie und hält eine dieser Fliesen in der Hand. Zimmerblau, so nannte es der Hersteller. Das erste, was ich jemals sah. So begann mein Leben. Als eine kleine, simple Maschine, die sich gerade mal selbst steuern konnte. Aber das war meine Welt. Alles, was ich kannte. Alles, was ich kennen musste. Claire, ergriffen von der Geschichte, fragt ihn: Und jetzt? Und dann ist wieder eine Szene fertig.
Also ich finde die Szene sehr eindrücklich gemacht, stilistisch auch sehr gut. Sie zeigt, wie er geboren wurde und was aus ihm wurde.
Ja, und dass die Annahme, die die Leute eigentlich hatten, dass er ein Mensch ist, der langsam zur Maschine wurde, eigentlich falsch ist, sondern dass es umgekehrt ist, dass er eine Maschine ist, der langsam zum Mensch, in Anführungs- und Schlusszeichen, wurde.
Zu einem intelligenten Wesen, ja. Mhm. Das Bild wird dunkel und es wird dann überblendet in die Präsentation seines letzten Kunstwerkes. Um den Pool sieht man hunderte von Zuschauern erwartungsvoll, was denn jetzt Zima als letztes Kunstwerk ihnen präsentieren würde. Einige etwas sensationgeil. Plötzlich geht ein Spot an. Im Scheinwerferkegel steht eine große Gestalt mit rotem Umhang. Es ist Zima. Das Publikum ist begeistert, applaudiert. Zima schreitet zum Beckenrand und wirft den roten Umhang ab. Dann wieder eine Erzählstimme oder vielleicht auch über die Lautsprecher. Ich werde eintauchen und währenddessen werde ich langsam meine komplexen Gehirnstrukturen abschalten. Ich werde mich dekonstruieren. Man sieht, wie er in Einzelteile langsam zerfällt, zum Entsetzen des Publikums.
Darf ich ganz kurz unterbrechen? Jetzt haben Sie nämlich etwas vergessen. Sie haben nicht gesagt, dass er, nachdem dass er seinen Umhang abgeworfen hat, in den Pool gesprungen ist. Weil er zersetzt sich ja im Pool und das finde ich ja noch wichtig.
Stimmt.
Also seine Arme und Beine fallen ab und er erzählt weiter. Ich werde mich dekonstruieren. Die Zuschauer schreien erschrocken auf. Zimas Kopf zerlegt sich und man hört seine Stimme sagen: Nur so viel zurücklassen, dass ich meine Umgebung weiter würdigen kann. Aus den vielen Einzelteilen von Zima steigt ein kleiner Reinigungsroboter auf und fängt an, den Pool zu reinigen. Zima weiter. Und die schlichte Freude spüren zu können, eine Aufgabe gut erledigt zu haben. Die Suche nach der Wahrheit wird endlich vollendet sein. Die Zuschauer sind entsetzt und bedrückt. Zima weiter. Ich gehe nach Hause. Und der kleine Roboter putzt einsam den Pool weiter.
Die Kamera geht wieder in die Vogelsperspektive und man sieht das Zimmerblau des Pools und der kleine Roboter entschwindet nach links, Kreise hinter sich ziehend. Und da schließt sich der Kreis von der ersten Einstellung, wo das Schiff von links kommt und der Roboter nach links entschwindet.
Ende.
Ich habe noch einen Fehler entdeckt.
Was denn?
Ich habe das auch mal in Deutsch und in Englisch und mit deutschen Untertiteln geschaut. Ich finde, die Synchronarbeit war sehr gut. Mit den Untertiteln habe ich einen Fehler entdeckt, und zwar, als Zima sagt, alles, was mein Herz je gesucht hat. Das ist in Deutsch und in Englisch, wird das mit Heart und Herz übersetzt. In Untertitel, alles, was ich durch die Kunst gesucht habe. Um Himmels Gottes Willen, wie kommt der Mensch, der den Untertitel macht, von Deutsch und Englisch mit Herz auf Kunst im Untertitel? Ich habe das Gefühl gehabt, in den Untertiteln hat es also nicht die gleiche Sorgfalt wie in der Synchronfassung.
Ich hatte einfach das Gefühl, dass also die deutschen Untertitel sind dem englischen Text angepasst. Teilweise hatte ich das Gefühl, dass sie den Text ein bisschen gekürzt haben, weil sonst das mit den Untertiteln nicht aufging, rein von der Länge her.
Mhm.
Aber ich fand die Untertitel dieses Mal nicht schlecht. Ich fand es bei anderen Folgen, hat so der Untertitel sehr wenig mit dem Gesagten zu tun. Und hier fand ich, hat das zum englischen Text relativ gut gepasst.
Richtig, aber dennoch, von Herz zur Kunst ist doch ein gewagter Schritt.
Ein bisschen komisch, ja. Kommen wir doch gleich zur Crew, sehen wir, wer da alles mitgearbeitet hat.
Das können wir gerne machen, ja.
Der Autor, fast das Wichtigste, Alistair Preston Reynolds. Er wurde geboren am 13. März 1966. Er ist britischer Science-Fiction- und Weltraumopernautor. Er studierte Astronomie und Physik. Er zog 1991 in die Niederlanden, wo er in European Space Research and Technology Center, Teil des Europäischen Weltraumorganisation, arbeitete. Also der hat wirklich auch als Astronom und Physiker gearbeitet. 2004 machte er sich als Autor selbstständig und kehrte 2008 mit seiner Frau wieder nach Wales zurück, also nach England. Er ist ebenfalls der Autor der Folge Jenseits des Aquila Reefs. Haben wir ja schon besprochen. Das war die Folge, wo da die Crew in einer spinnenartigen Konkon aufwacht, in einer auch Endlosschleife.
Ja, und das Drehbuch ist wieder unser bekannter Schwede. Nee, der von den Schweden wieder weg war, der Philipp Gelatt.
Der Gewerkschaftsmensch, ja.
Der erste Regisseur, Robert Welle, ist 1969 in Vancouver in Kanada geboren. In den 90er Jahren arbeitete er an der Fernsehserie Aeon Flux, auch bekannt, wo er für das Storyboard zuständig war. In der Zeichentrickserie Thron, der Aufstand, war er für das Charakterdesign verantwortlich. Er wurde an der Oscarverleihung 2017 für den besten animierten Kurzfilm nominiert für den Film Pearl Cider and Cigarettes.
Das Produktionsstudio Passion Pictures ist 1987 von Andrew Ruman gegründet. Ist eine Animationsproduktionsfirma. Die Firma hat Niederlassungen in London, Melbourne, Paris und New York. Zu den Sprechern. Claire Markham, also Claire, die Journalistin, wurde von Emma Tornett gesprochen. Sie ist geboren 1977 am 24. November. Sie ist Schauspielerin, bekannt für die Garderobenfrau in Extras, Catherine Zeta-Jones in Double Take und als die Mutter in Toy Soldiers.
Die deutsche Sprecherin ist Mia Dieckhoff. Sie ist bereits seit ihrer Kindheit Synchronsprecherin. 2012 startete sie ihre Karriere als Sängerin und wurde als eine der 12 Anwärterinnen für die deutsche Vorentscheidung zum Eurovision Song Contest 2013 gehandelt. In der Synchronkartei ist sie mit 236 Sprechrollen aufgeführt. Ich fand sie sehr angenehm, die deutsche Synchronsprecherin. Aber irgendwie zu der Person, wie sie dargestellt wurde, fand ich die englische Stimme fast besser.
Also ich fand die deutsche Stimme gut, weil sie so die Erzählstimme so relativ neutral durch das Ganze durchführte. Es ist eine angenehme, schöne Stimme, die man gerne zuhört. Aber wenn man die englische Stimme hört, also von Emma Tornett, die war besser. Zwar auch sehr erzählerisch, monoton, aber so zwischendrin ein kleines Lachen drin. Ja, da war irgendwie noch Emotion drin. Und das fand ich sehr schön, also diese Stimme zuzuhören. Und gleichzeitig hat Emma Tornett ein wunderschön britisches Englisch. Also so sehr klar, sehr präzis, sehr angenehm zu hören. Und ja, also die ist wirklich toll. Da ist natürlich schwer, gegen so eine Stimme zu synchronisieren, ist nicht einfach.
Emma Tornett hat wirklich eine wunderschöne Klangfarbe in der Stimme.
Ja.
Dann kommen wir zu Zima.
Also da ist so im ersten Augenblick ein bisschen unklar, weil in der Wikipedia steht, dass Zima gesprochen wurde von Delano Groves. Und ich halte das für ein Irrtum, weil einerseits habe ich von Delano Groves nichts gefunden und die IMDb-Datenbank sagt auch, es war Kevin Michael Richardson. Wenn ich das Bild von Kevin Michael Richardson ansehe, denke ich auch, dass das auch besser zur Stimme passt. Er wurde geboren am 25. Oktober 1964 in der Bronx in New York. Er ist Schauspieler und Synchronsprecher. Er hat den Principal Lewis in American Dad gesprochen, kennen wahrscheinlich sehr viele, und in den Cleveland Brown Jr. und Lester Klinkles, ich weiß nicht, wie man das ausspricht, und den Barack Obama in der Cleveland Show. Auch das dürften wahrscheinlich sehr, sehr viele gesehen haben. Die Stimme ist auch absolut unverwechselbar, so das rauchig tiefe Ding. Also das ist so eine Stimme, die erkennt man sofort. Der deutsche Sprecher war Peter Sura. Er ist geboren 1981 am 31.08., also er hat Geburtstag. Er ist ein sehr bekannter Schauspieler und Synchronsprecher und ist in der Synchrondatei mit 561 Rollen verzeichnet. Jede, die es interessiert, klickt mal auf die Homepage. Ihr werdet sofort dieses Gesicht kennen. Ist als Schauspieler sehr bekannt. Das ist ein Gesicht, das man kennt. Wie haben Sie die Stimmen gefunden von Zima?
Hier tendiere ich eher auf die deutsche Stimme. Ich fand sie irgendwie bei mir mehr Gänsehaut erzeugt als die englische Stimme.
Also ich finde beide Stimmen wunderschön. Ich gehe auch mit Ihnen einig. Mir persönlich gefällt die Stimme von Peter Sura ein bisschen besser. Sie ist zwar auch wunderschön tief und entspannt. Von Richardson, die Stimme, die ist so rauchig. Und ich fand jetzt gerade für Zima, fand ich die Sura-Stimme, die eben nicht rauchig ist, besser. Also die Stimme von Richardson passt mehr so zu einem Cowboy, irgendwie so eine verbrauchte Stimme fast. Sura hat so eine sehr, sehr beruhigende Stimme. Also ich finde, Sura hat eine Stimme, der könnte mir den Fahrplan vorlesen und ich würde fasziniert zuhören.
Etwas Sonores in seiner Stimme, dem man sich nicht entziehen kann.
Ja.
Das hat mir auch dazu gebracht, dass mehr mich auf den gesprochenen Text konzentriert habe, als auf die Bilder.
Definitiv. Also die Stimme ist wirklich 1A. Sie nimmt fast den Reiz des Filmes weg.
Aber nur fast, nur fast.
Also ist definitiv eine super Stimme. In der Synchrondatei sind eben ja alle seine Rollen drauf und dann habe ich so extra die Filme mal ein bisschen angeschaut. Das fand ich total faszinierend. Der hat sehr unterschiedliche Stimmen. Ich habe ihn gesehen, da war er irgend so ein Kriminalinspektor oder irgend sowas. Da war die Stimme überhaupt nicht so tiefenentspannt, sondern sehr aufgeregt. Es hat trotzdem gepasst. Der kann wirklich mit Stimme unheimlich gut umgehen.
Da haben wir mal die Crew. Zu dem Film selber. Grundsätzlich die Klassifizierung mit Gewalt und Netflix ist einfach falsch. Netflix hat die ganze Serie einfach mit Gewalt zertifiziert. Und wir haben wie die Nacht der Fische, jawohl, glaube ich, oder?
Mhm.
Und Zima Blue sind absolut philosophische Folgen. Also einerseits geht das für mich selber persönlich, wenn ich so das merke, so das Streben nach der Perfektion, nach Antworten, die Menschheit reicht ihm nicht aus, es muss das Universum sein. Und irgendwann kommt die Erkenntnis, das Universum hat schon seine eigene Wahrheit. Er reduziert sich dann auf die Aufgabe, die er gut kann, die er ursprünglich auch gelernt hat, nämlich den Pool zu reinigen, gar nicht noch weiter und noch weiter und noch weiter zu suchen.
Diesen Minimalismus, also zurück auf das Wesentliche, auf den Punkt gebracht. Also sich total auf das Nichts fast zu konzentrieren und dort die Weisheit zu suchen und nicht im Überdimensionalen. Also es ist ein tief philosophische Folge.
Absolut. Und es geht auch eigentlich den ganzen Ballast, den man mit der Zeit mit sich herumträgt, abzustreifen und sich aufs Wesentliche zu konzentrieren. Irgendwann, wie gesagt, der Ruhm ist ihm egal, aber offenbar war das doch eine Triebfeder von ihm, immer nach der Suche nach Wahrheit und auch den Ruhm ein Stück weit natürlich zu nutzen. Und letztendlich hat er das abgestreift. Also mir kommt ein Sinn vom Management, ich werde so lange befördert, bis ich überfordert bin, dass man irgendwann sagt, jawohl, das ist etwas, das ich kann und dabei bleibe ich.
Das Peters Prinzip.
Genau.
Ja, aber der Aspekt der künstlichen Intelligenz, den Sie auch angesprochen haben. Also ist er menschlich, ist er nicht menschlich? Und dort geht es natürlich schon um die Frage, wie weit kann eine Maschine kreativ sein? Weil Zima ist ja ein äußerst kreativer Mensch. Also auf der permanenten Suche nach der Wahrheit in der Kreativität, in der Kunst. Da gibt es natürlich Riesendiskussionen, dass eine Maschine nie kreativ sein werden wird. Und das finde ich natürlich schon noch einen interessanten Gedanken, ob künstliche Intelligenz kreativ sein kann oder nicht, ob das eine rein menschliche Geschichte ist. Nullen und Einsen können nicht kreativ sein.
Fragt sich denn, was ist unser Gehirn kreativ? Wir haben immer das Gefühl, unser Gehirn besteht nicht aus Nullen und Einsen. Grundsätzlich gibt es auch die Ansätze, das heißt, zum Beispiel das kreative Musik, dass das nichts anderes als Mathematik sei. Und so kommen wir zumindest auch in den Bereich von 0 und 1.
Musik grundsätzlich ist mathematisch erklärbar, aber das Kreieren der Musik, das ist Kreativität. Die Musik als solches ist nicht kreativ.
Definitiv eine philosophische Frage, oder? Wir werden das in Zukunft sehen. Vielleicht erlebe ich noch die Antwort irgendwann.
Ja, also die Singularität werden wir wahrscheinlich noch erleben, aber die Gefahr besteht, dass wir sie gar nicht erkennen werden. Aber das ist wieder eine philosophische Frage. Aber kommen wir vielleicht mal so zu der Art, wie der Film gemacht ist. Ich fand ja auch die Zeichentechnik sehr speziell, weil sie war ja dieses Mal sehr comichaft.
Mhm.
Ich persönlich fand es sehr, sehr schön, dieser Stil, wie er gezeichnet wurde. Also die Figuren wurden sehr geometrisch gezeichnet. Und ich fand das aber extrem passend, gerade zu dieser Geschichte.
Die Geschichte wurde absolut perfekt umgesetzt mit dem Zeichenstil. Eigentlich das Realistische waren seine Bilder aus dem Weltraum, aus dem Universum.
Ja.
Alles andere war sehr passend. Also das Publikum hat man kurz gesehen und dann nur noch Schatten. Auch dass die Bilder in der emotionalen Sprache waren nur so wirklich kurz angestupst.
Andeutungen zum Teil.
Ich muss gar nicht mehr Bildinformationen haben, damit die Story funktioniert.
Und ich fand sie auch faszinierend bei dieser Folge. Die ganze Erzählung war auch ohne Bild absolut nachvollziehbar und hat funktioniert. Und faszinierenderweise, und das habe ich extra ausprobiert, auch umgekehrt. Also man kann auch den Ton abschalten und nur die Bilder anschauen und die Story funktioniert.
Und doch ist es ein stimmiges Kunstwerk. Also das lässt uns natürlich vermuten, was für eine Bewertung wir geben.
Ja, es ist schlecht jetzt zu sagen, beide Daumen runter, oder?
Mich hat die Folge fasziniert. Ich habe sie auch mehrmals angeguckt und je mehr, dass ich angucke, desto mehr komme ich in die philosophische Denkweise und desto mehr gefällt mir das Ganze.
Von mir her auch definitiv beide Daumen hoch. Ich habe mir auch überlegt, also wir haben ja nur sehr wenige Folgen, wo wir die sehr hoch einstufen. Es ist schwer zu vergleichen. Die Top-Folgen sind wirklich sehr schwer zu vergleichen, weil sie sehr, sehr unterschiedlich sind.
Können wir zu der Comic-Empfehlung kommen?
Ja.
Ich habe mir einen Comic ausgesucht, der von Zima hergeleitet wird aus der Suche nach dem Sinn, nach der eigenen Existenz. Und da stelle ich gerne die kleine, aber wunderbar gemachte Comicserie in drei Bänden vor. Und zwar geht es um die große Macht des kleinen Schninkel. Der Comic ist episch gezeichnet, mit einer wunderbaren Prise Ironie und man muss die Hauptfigur einfach ins Herz schließen. Es geht darum, dass in der dreiteiligen Comicserie die Bewohner des Planeten Dar leiden einem grausamen Los. Niemand hat von ihnen jemals einen Tag erlebt, an dem kein Krieg herrschte. Und solange die drei Unsterblichen keinen Frieden schließen, blüht jedem Bewohner Dars ein Leben als Soldat oder als Sklave. Bis sich der Schöpfer aller Welten dazu entschließt, dem kleinen Schninkel die große Macht zu verleihen, um das Jahrhunderte währende Gemetzel ein für allemal zu beenden. Aber was gilt schon der Prophet im eigenen Land? Und schon der eigene Prophet im eigenen Land sind so die Anlehnungen von Moses irgendwo. Es wird auch wunderbar gezeichnet, da kommt auch die Ironie. Ich kann das nur empfehlen. Gezeichnet ist das von Jean Van Ham, eigentlich bekannt durch die Fantasy-Reihe Thorgal, gilt als Comic-Meisterwerk und ist von Gregors Rosinski und Jean Van Ham gilt als eine innovativen Fantasieerzählung schlechthin. Die große Macht des kleinen Schninkel vermengt so quasi in einem epischen Atem Herr der Ringe-Qualität mit einer galliger Religionssatire. Erstauflage war irgendwann 1980 bei Carlsen Comic und 2015 zuletzt beim Splitter als Neuauflage. Also die Comics sind noch erhältlich. Man sieht auch, wie so gute Comics über Jahrzehnte Bestand haben und auch immer wieder neu aufgelegt werden, weil sie einfach ihr Publikum finden. Wenn man denkt, das sind 35 Jahre von 80 bis 2015, die Kinder der comiclesenden Eltern ebenso davon angesprochen werden wie sie selber. Viel Vergnügen beim Lesen.
Sehr schön, dann haben wir wieder was zu tun.
Ja, um Geld auszugeben, wenn man das alles kaufen will, was ich da empfehle.
Wir waren ja diesen Sommer nicht in den Ferien, da haben wir viel Geld gespart, jetzt können wir es für Comics ausgeben.
Es ist nachhaltiger als ein Flug.
Ja, dann haben wir es wieder mal und nächstes Mal werden wir wieder mal eine totale konträre Folge haben dazu. Da wird wieder geflucht, wie verrückt. Nicht mehr so philosophisch, sondern Blut spritzt.
Ja, man sagt das so schön, Gottverdammt, da spritzt das Blut. So in etwa, oder?
Jetzt wollte ich extra einmal eine Folge haben, ohne dass geflucht wird hier.
Tut mir leid, Herr Lütti, ich gehe jetzt nach Hause.
Dann wünsche ich Ihnen eine gute Nacht.
Auf Wiederhören.
Tschüss.